Hallo Henning.
Hallo Nadja und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, dem Podcast für Arbeitsrecht. Und heute geht es mal in den hohen Norden und nicht ins Rheinland, und zwar ans Meer und um die Frage, wie man mit einem Messer herumfuchteln darf, bis man wirksam gekündigt werden kann.
Okay.
Ist doch ein guter Cliffhanger, oder? Also
das klingt sehr vielversprechend.
Mhm.
Vor allem Henning, Folge Nummer 25, also halbrundes Jubiläum mal wieder.
Ja,
und
wir hatten wir lange nicht mehr. Seit Folge 20 nicht mehr irgendwie.
Wahnsinn, oder? Also
das ist am Anfang ist das gut, ne? 15, 15, 20, 25.
Dann noch die Schnapszahlen, also. 11, 22.
Ja, stimmt, ja, das wird weniger.
Immer was zu feiern, aber 25, halbrundes Jubiläum, Vierteljahrhundertsfolge quasi, mehr oder weniger. Insofern klingt der Fall, als ob er dem würdig wäre.
The pressure is on, meinst du?
As always.
Also da muss jetzt richtig abgeliefert werden. Wollen wir mal schauen. Also ich habe tatsächlich mal was hier aus meiner erweiterten Heimat sozusagen mitgebracht. Und
sehr
zwar
schön.
Ein Fall, eine Entscheidung vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein.
Mhm.
Ich bin ja gebürtiger Schleswig-Holsteiner und auch aktuell wohnhaft in Schleswig-Holstein.
Mhm.
Also insofern sozusagen mein Heimatlandesarbeitsgericht.
Heimat, Heimspiel.
Heimspiel und ja, es geht um Fische und um Messer und sind wir hier oben im Norden halt.
Geht's ein bisschen rauer zu bei euch, ja?
Geht's ein bisschen rauer zu und fischiger. Und es ist ein Fall, der auch noch recht aktuell ist, nämlich aus dem Juli 2023.
Oh, das ist wirklich aktuell.
Wie immer, Nadja, habe ich für dich eine Frage gleich zu Beginn mitgebracht, nämlich was würdest du sagen? Wie darf man im Betrieb mit einem Messer herumfuchteln und was ist nicht mehr okay und führt dann zu einer wirksamen Kündigung? Wo würdest du die Grenze ziehen?
Rückfrage. Handelt es sich um einen Betrieb, in dem Fische zerlegt werden?
Ja, wie bist du darauf
gekommen? Schau an. Ja, weil wegen Fisch und hoher Norden und Meer und Messer herum.
Fisch und Messer und ja. Ja, kombiniere.
Eiskalt
ja.
Kombinieren.
Ja, ich glaube zumindest, dass das so ist. Es wird nicht so ganz deutlich, aber ja, du kannst mal davon ausgehen, dass es im Kontext zum Zerlegen von Fischen steht, ja.
Ja, also sprich, deshalb ja die Rückfrage. Das Herumfuchteln mit dem Messer in bestimmter Art und Weise ist Gegenstand der Tätigkeit?
Ja, auch wir können so ein gutes Ja-Nein-Spiel irgendwie machen. Wer bin ich, ne? Irgendwie so.
Eiskalt.
Ja, es ist Gegenstand der Tätigkeit, dass man ein Messer verwendet, auf jeden Fall. Ja.
Wir sind am Meer, sagst du.
Ja, in gewisser räumlicher Nähe.
Gut, dann blende du doch schon mal irgendwie so coole Zwischenmusik ein, so ein Gedüdel und ich bin sofort wieder da. Warte.
Okay. Ja, das muss Jonathan jetzt machen, die coole Zwischenmusik. Die kommt dann.
Nee, ich wollte nur noch mal zur atmosphärischen Einstimmung unserer ZuhörerInnen. Ich hatte sie ja schon mal, die gute alte Schreibtischmöbel.
Oh. Ja, sehr schön. Ja.
Urlaub auf Raten. Jetzt sind alle angekommen.
Ja, und eine absolute Referenz, oder? Die Möwe ist doch eine absolute Referenz zu einer unserer alten Folgen.
Korrekt.
Die, glaube ich, den Titel trug Möwen in der Karibik, wenn ich mich irgendwie richtig entsinne. Ja, also
so
wer sich damit auseinandersetzen möchte, mit Möwen in der Karibik, der oder die sei aufgerufen, sich diese Folge nochmal anzuhören.
Unbedingt. Und heute geht es um Fische und Messer im hohen Norden. Also die Szenerie ist gesetzt. Dann zurück zu deiner Frage. Wie darf man herumfuchteln? Ich würde mal sagen, auf gar keinen Fall gerichtet mit dem Messer auf andere Menschen vielleicht. Das wäre so ein No-Go, meine ich irgendwie, oder? Und vielleicht so
mit dem nackten Messer auf angezogene Menschen.
Genau, auf angezogene Menschen weiß jeder. Und auch nicht so Jackie Chan-mäßig, wobei der hat ja wahrscheinlich auch kein Messer. Ihr wisst schon, was ich meine, so Actionfilm-mäßig, so haja, irgendwie so Harakiri.
Rassistisch, Nadja, aber gut, ja.
Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Ist Ninja auch rassistisch?
Ich weiß es nicht. Heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen. Nein, keine Ahnung. Nein, ich glaube, das war tatsächlich nicht rassistisch, sondern du hast einfach nur einen alten Film rezitiert.
Und schlecht, weil ich nicht mal weiß, ob da mit Messern...
Ja, wahrscheinlich nicht.
Ja, ich glaube eher nicht. Ich glaube, da ging es mehr so um Kampfkunst mit ohne Messer. Mhm. Puh, man redet sich hier wieder über Kopf und Kragen.
Okay, aber zurück zur Frage, genau.
Also, ich wollte gerade sagen,
nicht gegen Person und
richtig, nicht gegen Personen richten.
Kampfkunstartig.
Genau, das wollte ich sagen, nicht kampfkunstartig.
Okay, aber ansonsten so ein bisschen rumfuchteln ist schon okay, würdest du sagen.
Ja, nee, also wenn man es denn schon braucht zur Ausübung der Tätigkeit, dann sollte man es halt auch vielleicht nur dafür verwenden und am besten jetzt gar nicht unbedingt fuchteln, wäre jetzt meine Empfehlung.
Ja, sollte man meinen, ne? Aber irgendwo scheint es da ja eine Grenze zu geben und zumindest wo die in Schleswig-Holstein liegt, das können wir uns ja in dem Fall jetzt mal näher anschauen. Du hast ja schon die richtigen Rückfragen gestellt. Also es ist schon entscheidend, ob das Messer ein Arbeitsmittel ist. Weil ich glaube, wenn man jetzt in eine Anwaltskanzlei ein Messer mitbringen würde und mit dem rumfuchteln würde, dann wäre das schon generell ein Problem. Während hier in dem Betrieb, in dem der Kläger gearbeitet hat, war das ein Arbeitsmittel. Und deswegen ist es halt erstmal grundsätzlich okay, dass er überhaupt ein Messer im Betrieb mit dabei hatte. Und zwar war es ein Fischfiletiermesser mit einer recht stolzen Klingenlänge von immerhin 20 Zentimetern.
Oh, wow. Ja.
Also das war so sein Arbeitsmittel. Nicht so ganz ungefährlich, nicht so ganz klein. Ändert das jetzt noch sowas an deiner Einschätzung, die du kundgetan hast? Oder würdest du sagen, nö, erstmal soweit passt das, die Grenze, die ich da gezogen habe für mich?
Ja, das ist der dabei hat, ist jetzt mal in Ordnung. Ich bin gespannt jetzt, wie es genau zur Fuchtelei kam. Was war denn Anlass der Fuchtelei?
Das war Auslöser der Fuchtelei, ja.
Anlass und Auslöser der Fuchtelei.
Will ich dir gern erzählen, wobei es auch streitig ist, wie weit überhaupt eine Fuchtelei vorgelegen hat. Was unstreitig ist, ist, dass der Kläger, ein Herr B. im Übrigen, am 1. Juni 2022 damit an einem Probierstand gearbeitet hat, um eine Heringsanlage zu erproben.
Okay.
Der Kläger war 29 Jahre alt und seit eigentlich exakt 3 Jahren zu dem Zeitpunkt als Industriemechaniker beschäftigt.
Okay.
Da habe ich auch überlegt, was ist das für ein Betrieb? Also ich vermute,
interessant,
dass die, also ein Probierstand scheint nicht das zu sein, was ich.
Ja, ich habe jetzt an Supermarkt
mit einem Probierstand hätte ich auch assoziiert,
so kleine
wo man so
Fischhäppchen
kleine Joghurts
so
oder Fischhäppchen. Ja, genau.
Ja,
das scheint.
Nein, okay, schade.
Das scheint
eigentlich
kein Probierstand zu sein, sondern ein Probierstand scheint in dem Fall ein Bereich im Betrieb zu sein, indem man neue Anlagen, Maschinen ausprobiert, bevor die ausgeliefert werden oder was auch immer. Also
okay.
Das, vielleicht ist das auch ein ganz gängiger Fachbegriff und wir beide sind nur zu doof und kennen den nicht und denken wieder an Fischhäppchen.
Ja, Probierstand.
Aber ich war auch überrascht. Also Probierstand, da wird wohl diese Anlage erprobt und die Anlage ist eine Heringsanlage. Das hat mich dann noch mehr... Als Norddeutscher, ne, bin ich da ja sowieso dann in meiner Ehre gekitzelt, wenn ich einen Ausdruck nicht kenne, der mit Fischfang zu tun hat, ist ja klar. Und das Wort Heringsanlage habe ich noch nie gehört und es wirkte auf mich auch so ein bisschen wie so ein Kinderwort, also dass man so sagt, ja, es ist eine Heringsanlage. Und ich habe das mal gegoogelt und ich meine, es gibt ja so dieses Sprichwort oder diese generelle Regel, dass man sagt, wenn auf Google, wenn du es auf der ersten Seite nicht findest, dann gibt es das auch nicht. Also dann brauchst du auch nicht mehr weiter, noch 3 Seiten weiter, sondern wenn es das gibt, dann findest du es auch direkt auf der ersten Seite irgendwie bei den Treffern. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe nur lauter Heringsangeln gefunden, aber Heringsanlagen, ich weiß nicht, ob man sich das
hast
einfach
nur
ausgedacht hat.
Hast du noch eine KI befragt? Ich habe neulich gehört,
nee,
Google wäre nur noch
gemacht.
Was für alte Menschen.
Ja, deswegen
habe ich gehört,
hab ich ja
tatsächlich.
Gegoogelt.
Also
ja, das fühle ich mich da aufgehoben.
Geht
nee, habe ich nicht
ähnlich.
Gemacht. Habe ich nicht gemacht, aber du hast völlig recht. Ich kriege das auch immer mehr mit, dass es in meinem Umfeld Leute gibt, die sagen, nee, das mache ich alles irgendwie über die KI. Also jede Frage. Ich weiß nicht, ob man damit als Menschheit insgesamt noch schlauer oder auch nicht wird, wenn man jetzt irgendwie alles, wenn man sich nicht mal mehr die Mühe macht zu googeln, sondern nur noch die KI fragt.
I know.
Ja.
Mir geht's da ähnlich, aber ich glaube, wir sind eher eine aussterbende Art, Henning.
Ja, das ist tatsächlich so, Nathja.
Das ist ja, einfach tatsächlich ist ein Fakt. So.
Aber ja, das sind die Fakten erstmal.
Heringsanlage. Kam nicht
Probierstand
bei Google.
An der Heringsanlage, um die zu erproben. Und er arbeitete an dem Tag mit Frau A zusammen.
Mhm.
Und beide saßen, und das ist jetzt gar nicht so unwichtig eben für das Setting, beide saßen leicht versetzt, Schulter an Schulter nebeneinander.
Okay.
Wobei der Kläger auf einem Stuhl saß und Frau A, die grundsätzlich wohl auch kleiner als der Kläger war, saß offenbar auf einer Palette. Und zwar so etwas tiefer, also so 15, 20 Zentimeter niedriger, einfach weil diese Palette halt nicht so hoch war wie der Stuhl, saßen die eben so mehr oder weniger nebeneinander dann dort. Und was dann passiert ist, ist so ein bisschen streitig. Unstreitig ist, dass drei Tage später, also nach dem 1. Juni, drei Arbeitstage später, muss man sagen, am 6. Juni, die Frau A. ihre Vorarbeiterin ins Vertrauen gezogen hat und um absolutes Stillschweigen gebeten hat. Und sie hat ihr berichtet, dass der Kläger ihr plötzlich das Messer, das Fischfiletiermesser, in einem Abstand von circa 10 bis 20 Zentimeter Entfernung auf Höhe des Halses gehalten habe.
Ja.
Ja, das hat sie sich auch gedacht. Wie würdest du reagieren, Nathja? Du sitzt da so mit einem Arbeitskollegen an einer Heringsanlage und plötzlich hast du so 10, 20 Zentimeter von deinem Hals entfernt ein scharfes, 20 Zentimeter langes Messer.
Irritiert würde ich, glaube ich, reagieren. Durchaus. Irritation. Da zischt es, da dampft es, da raucht es an diese Heringsanlage. Man weiß ja, wie es ist, wenn man an der Heringsanlage sitzt.
Ja, klar.
Ich meine, man kennt es. Ne? Und dann auch noch das Messer am Hals. Also finde ich schon eher ein bisschen beunruhigend. Und ich bin sehr gespannt darauf zu erfahren, was der Kontext ist. Was ist der Hintergrund? Warum wurde Frau A. das Messer an den Hals gehalten?
Ja, vielleicht trotzdem.
Oder handelt es sich eventuell nur um ein Missverständnis?
Wer weiß.
Naja, wie würde man reagieren? Also ich glaube, nicht still sitzen bleiben, oder? Aufstehen, weggehen, nachfragen, Hilfe holen, schreien, wegrennen. Also ist die Palette ja auch denkbar breit.
Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, sich das vorzustellen, weil ich sag mal, so ein Messer in Halsnähe, also vielleicht ist es auch ganz schlau, still sitzen zu bleiben.
Nichts zu tun.
Und sich nicht zu bewegen. Also die Frau A. jedenfalls, die hat gesagt, sie habe sich sehr erschrocken, sich nicht bewegt und, was man vielleicht auch so als Übersprungshandlung in so einer Situation macht, sie hat reflexartig gelacht.
Ah ja, und, ja, Übersprungshandlung, ja.
Ne, und hat dann den Kläger aufgefordert, das Messer wegzunehmen. Und das hat er auch gemacht, ohne irgendwie weiter zu reagieren. Und sie hat es dann runtergenommen. So, und daraufhin ist sie dann zu ihrem Kollegen, Herrn G., gegangen. Wahrscheinlich der mit der Smiley-Unterschrift.
Ich glaube auch.
Und Herr G., der hat in Sichtweite der beiden gearbeitet. Und sie hat ihn gefragt, ob er das auch mitbekommen habe. Und Herr G. hat bestätigt, ja, habe ich alles gesehen. Der hat ja da das Messer da in Halshöhe gehalten. Eine Woche später, also am 13. Juni, das heißt jetzt schon fast zwei Wochen nach dem Vorfall, hat die A, weil das Thema sie irgendwie nicht losgelassen hat, offenbar, hat sie dann den Betriebsrat informiert. Und hat gesagt, wisst ihr, was passiert ist? Und der Betriebsrat ist dann am 14. Juni zur stellvertretenden Produktionsleitung gegangen und hat gesagt, hier, wir müssen was berichten, folgender Vorfall.
Ja.
So, Frage an Rechtsanwältin Innermann, was nun? Was macht man als Arbeitgeber damit?
Was macht man als Arbeitgeber damit? Ja, ernst nehmen und nachforschen, nachfragen. Und die Tatsache, dass du die Daten so explizit nennst, da gehen ja schon sämtliche Alarmglocken los. Wahrscheinlich hätte es oder sollte es auf eine fristlose Kündigung rauslaufen. Und da tickt ja immer die 2-Wochen-Fristuhr, die man da nicht außer Acht lassen darf. Also wenn solche Vorwürfe sozusagen aufkommen, vorgebracht werden, dann muss man dem nachgehen und zwar zeitnah, würde ich mal meinen, schleunigst. Mhm. Genau.
Ja, aber was hättest du jetzt konkret getan als nächsten Schritt? Also du hast ja gesagt, aufklären, nachfragen, wie hättest du es gemacht?
Ja, die Beteiligten an diesem Vorfall anhören oder zum Gespräch bitten. Also sprich mal die Version von Frau A hören, dann die Version von Herrn B hören, Herrn G. mal dazu befragen, der hat ja auch alles gesehen. Also man muss sich ja jetzt erstmal ein Bild darüber verschaffen, was denn da tatsächlich passiert ist. Oftmals weichen Beschreibungen der Situation unterschiedlicher Beteiligter ja auch voneinander ab.
Richtig, genau, absolut richtig. Und genau das hat die Arbeitgeberin auch gemacht. Sie hat erstmal die Frau A. angehört am 15. Juni, also einen Tag, nachdem das mitgeteilt wurde, direkt die angehört. Die hat dann nochmal ihre Sichtweise berichtet und erzählt. Und der Kläger, der war im Urlaub bis zum 17. Juni, also hat man ihn dann am 20. Juni, das dann ein Montag war, hat man ihn zum Gespräch geladen und hat auch gesagt, das ist hier ein Anhörungsgespräch. Es geht ja um die Anhörung zu einem Verdacht einer Vertragspflichtverletzung, eines unzulässigen Verhaltens. Und wenn man da jetzt jemanden anhört, da gibt es natürlich viele Punkte, die man berücksichtigen sollte. Aber ein Punkt, der, denke ich, ganz wichtig ist, ist ja, dass man das möglichst konkret macht. Also, dass man eben nicht so ganz allgemein
investigativ
fragt, ne, irgendwie so, können Sie generell was zum Thema Messer sagen, sondern dass man konkret einen Vorwurf in den Raum stellt, zu dem derjenige dann auch Stellung nehmen soll. Und die Fakten des Falls sind halt nur natürlich wie immer aus dem Tatbestand des Urteils überliefert. Und der Tatbestand ist schon relativ kurz, muss man sagen. Und im Wesentlichen gibt er die Betriebsratsanhörung wieder. Und in der Betriebsratsanhörung stand eben, dass man den Kläger angehört habe zu, Zitat, einem Vorfall beim Arbeiten mit Messern am Probierstand Anfang Juni.
Okay, verstehe. Ein bisschen unkonkret.
Ja, irgendwie schon, ne, würde man meinen. Also das ist auch eine der Sachen, die der Kläger dann später gerügt hat, dass er gesagt hat, also irgendwie so richtig konkret, was ihr da, also, ne, dann fragt doch, haben Sie Frau A. am 1. Juni am Probierstand ein Messer an den Hals gehalten? So, das wäre ja eigentlich eine konkrete Frage und ein Vorwurf. Und ich meine, man kann natürlich, und das würde ich auch Arbeitgebern grundsätzlich ja empfehlen, erstmal offen erzählen lassen. Erstmal sagen, Mensch, können Sie sich erinnern, am 1. Juni, da waren Sie ja da am Probierstand mit der Frau A. und dem Herrn G., können Sie sich an den Tag noch erinnern und was da passiert ist? So, und dann kann man ja so ein bisschen, ne, also dass man erstmal offene Fragen stellt und da vielleicht auch ein bisschen den Mitarbeiter erstmal reden lässt, um mal so eine Version überhaupt zu bekommen und nicht ganz so konkret. Aber irgendwann muss man es halt mal konkreter machen.
Auf jeden Fall.
Muss sagen, naja, die Frau A. sagt halt, sie haben ihr ein Messer an den Hals gehalten. So. Und das war wohl nicht so richtig Gegenstand dieses Anhörungsgesprächs.
Okay.
Was meinst du, hat der Kläger dann gemacht auf diese Anhörung hin oder im Rahmen dieser Anhörung? Wie hat er sich da eingelassen?
Ja, wahrscheinlich nicht sonderlich konkret. Ich meine, wenn schon mal die Fragestellung nicht sonderlich konkret war und er es von sich aus dann nicht erinnerte und beschrieben hat, und auch da kann ja die Wahrnehmung auch weit auseinandergehen. Es muss ja gar nicht unbedingt sein, dass einer der Beteiligten lügt, aber wahrscheinlich, also wenn er sich überhaupt daran erinnert hat oder diesen Vorfall so wahrgenommen hat, wie Frau A. ihn beschrieben hat, vielleicht war es im Rahmen eines irgendwie gearteten Witzes oder wie auch immer. Also ich würde mal meinen, der Kläger hat dann, wenn er schon gar nicht so konkret mit dem Vorfall konfrontiert wurde, auch nicht sonderlich was dazu gesagt.
Genau, also er hat erstmal gescholzt, ne? Also er hat gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern, ich habe keine aktive Erinnerung. Das ist ja offenbar eine zulässige Einlassung, ne? Dass man sagt, gar keine Ahnung mehr, was da los war. Ich meine, 2 Wochen her, ne? Aber er hat gesagt, nee, kann er sich überhaupt nicht dran erinnern, was da gewesen sein soll. Und wenn da irgendwas mit einem Messer passiert ist, dann war es jedenfalls keine mutwillige Bedrohung oder irgendwie sowas, was er da gemacht hat, sondern dann muss das irgendwie, ja, Missverständnis gewesen sein. Also weiß er auch nicht genau, kann er nicht viel zu sagen.
Ja.
Was nun?
Ja, was nun? Ja, also eigentlich hätte man vielleicht dann nochmal ein bisschen konkreter nachforschen müssen, nachbohren müssen und ihn mit den konkreten Fakten nochmal konfrontieren, um zu gucken, was er dazu sagt.
Hätte ich auch gesagt. Man hat aber erstmal was anderes gemacht. Man hat den Herrn G. befragt. Mhm. Man hat Herrn G. erst am 27. Juni befragt. Warum geht aus dem Urteil nicht hervor?
Jetzt also so sieht sich aber doch irgendwie ganz schön hier mit der Zeitleiste, du. Die kommen nicht aus dem Quark.
Nee, also man hat sich auch mit der Zwei-Wochen-Frist in diesem Urteil gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Vielleicht okay. War Herr G. im Urlaub, ich weiß es nicht. Mhm. Aber am 27.06., also ja, 26 Tage nach dem Vorfall, eine Woche nach der Befragung von Herrn B., also dem Kläger, hat man dann Herrn G. befragt und der hat sich sofort erinnert.
Okay.
Er hat gesagt, ja, der Herr B., der hat da so ein Messer, so ein Filetiermesser, das hatte einen blauen Griff. Und das hat er circa 10 Zentimeter vom Hals der Frau A. entfernt gehalten, als die beiden da nebeneinander gesessen haben. Das habe ich genau gesehen. Hm. Und er hat sich der Frau A. so von der Seite genähert. Mhm. Und als die sich dann umgedreht hat, hat er das Messer dann eben sehr nah an den Hals gehalten.
Wow.
Und das war offensichtlich auch eine bewusste und keine zufällige Bewegung.
Mhm.
Dann hat die Beklagte, also die Arbeitgeberin, tatsächlich das gemacht, was du auch schon vorgeschlagen hast. Sie hat den Kläger dann nochmal angehört und hat gesagt, jetzt haben wir nochmal mit dem G besprochen. Hast du da zu deiner Einlassung, hast du der noch irgendwas hinzuzufügen?
Mhm.
So, und das wirkt im Nachhinein auch ein bisschen so wie so eine schlaue taktische Frage nach dem Motto, ja, hoffentlich sagt er jetzt gar nicht irgendwas, ne? Was noch den, das ist ja schon... Manchmal so kennt man noch aus der eigenen Praxis. Verdachtskündigung steht im Raum. Es gibt Indizien, dass der oder die Arbeitnehmerin da irgendwas falsch gemacht hat. Und man muss aber anhören. Und natürlich hofft man irgendwie, wenn man denn schon der Überzeugung ist, dass da ein Kündigungsgrund vorliegt, dann kriegt man das schon oft mit, dass die Mandanten schon irgendwie darauf hoffen, dass die jetzt nichts Schlaues, Entlastendes vorbringen, irgendeine gute Story, die man dann widerlegen muss oder so, sondern dass die eben einfach sagen, nö, war nicht so und ne, dass man dann sagen kann, ja komm, also das andere ist viel glaubwürdiger. Und vielleicht hat man deswegen eben auch so diese Frage so gestellt, ne, haben sie noch irgendwas hinzuzufügen? Da hat er gesagt, nee, hat er nicht, er kann sich weiter nicht erinnern, dass da irgendwas mit einem Messer gewesen sei. So, der Sachverhalt beinhaltet dann weiter, dass sich angeblich, und so steht es wohl in der Betriebsratsanhörung dann auch drin, der Arbeitgeber und der Betriebsrat einig waren, dass die Aussagen von der Frau A. und dem Herrn G. stimmig und glaubwürdig waren.
Okay.
Und dass der Kläger dies nicht erschüttern konnte
mit
seiner Einlassung. Und deswegen hat dann eben der Arbeitgeber am 5.7., also nochmal wieder eine Reihe Tage später, eine Anhörung beim Betriebsrat eingereicht zu einer Kündigung. Und was meinst du, Nadja, zu was für einer Kündigungskonstruktion hat er da angehört?
Konstruktion de la Kündigung. Also wahrscheinlich mal zu einer fristlosen. Oder meinst du dann auch, ob es dann eine Verdachtkündigung oder eine Tatkündigung oder ja, also.
Ich brauche das volle Programm von dir.
Volles Programm. Also ich würde sagen, es läuft auf Verdachtkündigung hinaus. Ja.
Das ist jetzt aber kein volles Programm, Nadja. Also ich brauche von dir mindestens 4 Kündigungen.
Also, ja, dann haben wir noch die ganzen Hilfsweisen wahrscheinlich, oder?
Ja.
Also wahrscheinlich hat er dann auch noch, also Verdacht und Tatkündigung jeweils außerordentlich und ordentlich.
Genau, richtig. Also er hat zur Tat hilfsweise Verdachtskündigung und das außerordentlich hilfsweise ordentlich gemacht. So wie man es auch macht, denke ich mal, um alles mitzunehmen. Und hat den Betriebsrat eben entsprechend angehört. Was hat der Betriebsrat gemacht?
Der war damit einverstanden, würde ich meinen.
Ja, weiß man tatsächlich nicht, er hat keine Stellungnahme abgegeben. Also der Betriebsrat hat sich einfach nicht geäußert und dann hat der Arbeitgeber gekündigt und zwar am 11. Juli und am 14. Juli. Der Betriebsrat hat sich ja nicht geäußert und es gibt ja unterschiedlich lange Anhörungsfristen, die man beim Betriebsrat einhalten muss. Also wenn ich den Betriebsrat zu einer Kündigung anhöre, hat er grundsätzlich eine Woche Zeit, sich zu äußern und die muss ich auch abwarten. Vorher darf ich nicht kündigen. Und wenn ich vorher kündige, dann ist die Kündigung unwirksam, weil ich den Betriebsrat nicht ordnungsgemäß angehört habe, weil er hätte sich ja noch äußern können. Bei einer fristlosen Kündigung ist die Frist allerdings nur 3 Tage. Und deswegen ist es halt so, wenn der Betriebsrat sich nicht äußert und ich ja bei der fristlosen Kündigung, wie du ja schon gesagt hast, sehr schnell sein muss, um die 2-Wochen-Frist einzuhalten, wäre es jetzt auch schlecht, noch eine Woche zu warten, bis die Anhörungsfrist für die ordentliche Kündigung abgelaufen ist. Und deswegen kündigt man eben typischerweise dann in so 2 Etappen. Also nach den 3 Tagen kann die fristlose raus und nach der 1 Woche kann dann nochmal die ordentlich fristgemäße raus. Und das vielleicht auch als kleiner Praxistipp hier an der Stelle, weil das wird häufig doch falsch gemacht, dass man dann entweder zu lange wartet mit der fristlosen oder dass man schon nach 3 Tagen die fristlose hilfsweise fristgemäße raushaut. Und das wäre dann eben auch für die fristgemäße zu früh. Also insofern Obacht an der Stelle. Unterschiedlich lange Fristen hat der Arbeitgeber hier tatsächlich richtig gemacht. Ich würde mal sagen, eins der wenigen Dinge, die in dem Prozess richtig gemacht wurden und richtig gelaufen sind. Jetzt war die Kündigung in der Welt. Mhm. Der Kläger hat natürlich Kündigungsschutzklage erhoben, sonst hätten wir keinen Fall. Mhm. Und was könntest du dir vorstellen, Nadja, was waren so seine Argumente, warum die Kündigung nicht wirksam ist?
Okay, also du hast ja schon mal gesagt, das mit der Frist war das Thema nicht. Also dann können wir das ja schon mal aussortieren. Inhaltlich wird er natürlich auch jedenfalls mal gesagt haben, dass das nicht begründet ist. Also weder der Tatvorwurf wahrscheinlich noch der Verdacht. Und dann wird auch noch interessant gewesen sein, sagen die dann im Urteil noch so ein bisschen, was der Arbeitgeber denn da noch dazu gesagt hat. Also ich meine, klar, Bedrohung wird der Vorwurf gewesen sein, oder? Also dass er die Kollegin bedroht hat.
Genau, im untechnischen Sinne. Also der Arbeitgeber, da können wir vielleicht an der Stelle schon mal ein bisschen voranspringen. Das Verfahren war ja erst beim Arbeitsgericht natürlich, beim Arbeitsgericht in Lübeck. Mhm. Und das Arbeitsgericht in Lübeck hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben, also gesagt, die Kündigung ist unwirksam. Mhm. Und hat das damit begründet, dass für eine Bedrohung im strafrechtlichen Sinne, gibt es einen eigenen Straftatbestand, den Paragraphen 241 StGB wohl, für eine Bedrohung muss auch ein Vorsatz vorliegen. Mhm. Also der muss das halt dann auch wollen. Mhm. Oder zumindest, wie der Jurist dann sagt, billigend in Kauf nehmen, dass das Opfer sich eben bedroht fühlt. Und da haben sie eben gesagt, das ist hier überhaupt nicht irgendwie vorgetragen. Ne? Dass das so, das ist ja auch schwer zu beweisen tatsächlich irgendwie, was jemand wollte. Das ist ja eine innere Tatsache, die man von außen nicht sehen kann. Und was der wohl wollte, das kann man versuchen drauf zu schließen. Aber da muss man dann natürlich auch schon Indizien vortragen. Da hat das Arbeitsgericht gesagt, das reicht mir nicht. Also dieser Vorsatz, den sehe ich hier einfach nicht. Und dann ist die Kündigung vom Tisch und unwirksam. Deswegen hat der Arbeitgeber dann in der zweiten Instanz gesagt, nee, er stützt das gar nicht auf den Straftatbestand, sondern er stützt das einfach auf eine schwerwiegende vertragliche Pflichtverletzung. Und das ist ja auch grundsätzlich in Einklang mit der BAG-Rechtsprechung, die sagt, es kommt gar nicht so sehr auf die strafrechtliche Beurteilung an. Es kommt darauf an, ob das eine schwere Pflichtverletzung ist. Und das hat der Arbeitgeber dann hier auch richtig gemacht an der Stelle und hat gesagt, nee, darauf kommt es nicht an, sondern für mich geht es hier um die schwere Pflichtverletzung beziehungsweise ja auch nur um den Verdacht einer schweren Pflichtverletzung, weil wir ja auch hilfsweise die Verdachtskündigung haben. Und dafür reicht das ja wohl aus, dass die A und der G übereinstimmend da gesagt haben, der hat ihr das Messer da 10 Zentimeter an den Hals gehalten. Das muss ja wohl genügen. So. Und der Kläger hat gesagt, nee, das stimmt nicht und hat auch gesagt, er kann sich weiterhin nicht dran erinnern und hat auch ein paar formelle Mängel an seiner Anhörung noch geltend gemacht. Okay. Also angeblich habe man ihm nicht gesagt, dass noch ein weiterer Mitarbeiter an dem Tag da war, mit dem er zusammengearbeitet hat. Und angeblich habe man auch erst vom 31. Mai statt vom 1. Juni dann nochmal gesprochen. Das erspare ich uns an der Stelle. Aber er hat auch inhaltlich jetzt dazu halt nochmal was gesagt, was der Kündigungsgrund sein soll. Und er hat in die Richtung halt argumentiert, er hat gesagt, der Sachverhalt ist gar nicht wirklich aufgeklärt an der Stelle. Was könnte er beanstandet haben? Also du kennst tatsächlich jetzt so den vollen Sachverhalt, also das, was ich dir auch nochmal vorgetragen habe, insbesondere der G, ne, der gesagt hat, ja, das Messer mit blauem Griff circa 10 Zentimeter vom Hals entfernt gehalten, als sie nebeneinander saßen, er hat sich von der Seite genähert. Als sie sich dann umgedreht hat, hat er das Messer sehr nah an den Hals gehalten. Und das war offensichtlich eine bewusste und keine zufällige Bewegung. Was könnte man da jetzt als Sherlock Innermann alles so an Fragen stellen?
Als Kläger schon irgendwie kreativ werden, wenn man das jetzt noch irgendwie in einen anderen Kontext drücken will oder erklären will, warum man diese Bewegung gemacht hat. Also ich meine, das eine ist ja das, was man sieht, was Herr G. vielleicht auch gesehen hat, aber das andere ist ja, vielleicht hat er noch was dazu gesagt, war es irgendein unlustiger Joke unter Kollegen, ich weiß es nicht. Also was kann er da noch angeführt haben, war, das Licht war schlecht in der Halle, das war alles gar nicht so.
Es hat geflackert.
Herr G. müsste dringend mal wieder zum Sehtest.
Er hat sich angegriffen. Ja. Nee, also er hat tatsächlich gar nicht eine eigene Story in dem Sinne vorgetragen, sondern
er hat nur gesagt, die vorgetragen ist, reicht nicht oder die ist nicht
genau
dick genug.
Also er hat gesagt, das, was ihr da vortragt, das ist überhaupt nicht vollständig. Das ist überhaupt nicht schlüssig und da sind verschiedene Varianten denkbar. Und das ist ja vielleicht nochmal zur Erinnerung für unsere ZuhörerInnen. Wir haben ja schon mehrfach über außerordentliche Kündigungen auch gesprochen und auch über die Darlegungs- und Beweislast. Und da ist es eben so, der Arbeitgeber muss den Kündigungsgrund darlegen und auch beweisen. Und was es eben besonders schwer macht, auch darüber haben wir ja schon mehrfach gesprochen, wenn der Arbeitnehmer eine plausible Entschuldigung vorträgt, dann muss der Arbeitgeber widerlegen, dass diese Entschuldigung stichhaltig ist. Das ist natürlich extrem schwer. Und jetzt hat halt wahrscheinlich der Anwalt, die Anwältin des Klägers in erster Linie gesagt, okay, wir lassen den gar nicht so da jetzt zu Wort kommen, wie das jetzt genau war, weil der hat ja auch in der Anhörung gesagt, er kann sich überhaupt nicht erinnern. Deswegen wäre ja auch blöd, wenn er sich jetzt auf einmal erinnern könnte und sagen würde, jetzt erinnere ich mich genau, es war ein Scherz und ich habe das und das gesagt, ne? Also Wochen später jetzt auf einmal. Das Einzige, was er zum Sachverhalt noch gesagt hat, ist, dass es eine Palette dort gar nicht gegeben habe. Also es würde da gar keine Palette geben. Ansonsten hat er aber vor allen Dingen die Story, die dort sozusagen erzählt wurde von der Frau A. und dem Herrn G., die hat er in Zweifel gezogen. Und er hat gesagt, es ist ja überhaupt nicht vorgetragen, in welcher Hand er das Messer überhaupt gehabt haben soll. Also schon das ist ja nicht mal vom Arbeitgeber hier vorgetragen worden. Ne, also die saßen irgendwie seitlich nebeneinander und er hat das irgendwie an den Hals gehalten. Aber in welcher Hand er es hatte, hat überhaupt niemand gesagt. Und auch wie es überhaupt an den Hals geführt wurde, ist nicht vorgetragen worden. Also hat er nach vorne gestoßen mit dem Messer, hat er sich umgedreht und es in der Hand gehalten, hat das bei sich selber auf Kopfhöhe, auf Brusthöhe, auf Kniehöhe gehalten. Es ist überhaupt nicht vorgetragen. Es ist nur vorgetragen, dass er dieses Messer in der Nähe des Halses gehalten habe. Und damit sei ja am Ende nicht mal eine aktive Bewegung der Hand zum Hals dargelegt worden.
Verstehe.
Und es könne auch sein, dass er das Messer einfach nur zu dicht an Frau A. gehalten habe. Also als er sich umgedreht hat oder Frau A. sich umgedreht hat, dass es sein kann, dass das Messer tatsächlich nur diese 10 Zentimeter vom Hals weg war, weil das sagen ja beide aus.
Ja.
Aber
er wollte es nicht bewusst dahin führen. Es ist halt da gelandet. Aber es hatte nichts mit Frau A. zu tun, sondern mit der Heringsanlage.
Genau, die ist mir halt ins Messer gelaufen. Ne? Also das kennt man ja, diese Strategie. Und die ist er da halt auch gefahren und hat halt gesagt, ja, das ist alles nicht dargelegt, das ist alles nicht vorgetragen und insofern reicht das nicht für eine Kündigung aus. Ne?
Ja, spannend.
So, und was ich ja schon verraten habe, ist, wie das Arbeitsgericht entschieden hat. Das hat eben der Klage stattgegeben, gesagt, ja, es reicht tatsächlich nicht für die Kündigung, weil wir hier diesen Vorsatz, der ist überhaupt nicht vorgetragen. Und dann ging das Ganze eben zum Landesarbeitsgericht und da hat eben der Arbeitgeber nochmal gesagt, es geht ja gar nicht um den Vorsatz, es geht darum, dass es eine schwere Vertragspflichtverletzung ist und so ein scharfes Filetiermesser mit 20 Zentimeter Klingenlänge, unstreitig so nah an den Hals zu halten, das geht ja wohl mal gar nicht. Und deswegen ist ja wohl diese Kündigung begründet, zumindest wohl als Verdachtskündigung. Also selbst wenn wir nicht genau sagen können, warum er das gemacht hat, liegt ja wohl jedenfalls der Verdacht sehr, sehr nahe aufgrund des Geschehensablaufs, dass er das gemacht hat, um die irgendwie einzuschüchtern, zu bedrohen oder auch nur einer wirklich gefährlichen Situation auszusetzen, aber dass er das halt irgendwie schon bewusst gemacht hat.
Ja.
in Kenntnis auch der Gefährlichkeit. Also da wurde dann auch vorgetragen, genau. Ihm ist auch bekannt, dass Messer scharf sind, weil man muss halt extra Schutzhandschuhe tragen, wenn man diese Messer verwendet. Und deswegen hat er das alles gewusst, wie gefährlich das ist. Und deswegen muss das ja wohl, also zumindest für die Verdachtskündigung reichen. Mhm. Wie würden Sie entscheiden, Frau Innermann?
Was würden Sie dazu sagen, liebe Zuhörerin? A, B, C oder D? Also ich finde auch...
Schreibt es uns in die Kommentare.
Unten, ja genau, bitte einmal unten in die Kommentare. Und auch noch ein paar Details zur Heringsanlage, das würde mich auch interessieren.
Das wäre tatsächlich interessant, wenn irgendjemand von unseren ZuhörerInnen sich mit Heringsanlagen
Heringsanlage im Wohnzimmer stehen hat.
Dann bitte schreiben.
Ja, das wäre mir auch ein Anliegen. Aber zur Wirksamkeit der Kündigung. Ja, lässt sich hören, was der Kläger da so sagt. Und man weiß ja nicht, wie genau darf man mit dem Messer rumfuchteln, dass es nicht zu einer Kündigung führt. Aber im Ergebnis bin ich da beim Arbeitgeber. Weil 20 cm langes, sehr scharfes Filetiermesser in der Nähe eines Halses hat da einfach nichts verloren. Und es bleibt ja am Ende des Tages diese Gefährlichkeit der Situation bestehen. Und deswegen, ja, okay, vielleicht reicht es nicht für die außerordentliche, vielleicht dann auch nur für die hilfsweise Verdachtskündigung. Aber ich finde, das ist nicht von der Hand zu weisen. Also ich hätte auch gesagt, dass...
Wegen der Gefährlichkeit der Situation, sagst du. Also er hat eine gefährliche
Situation
herbeigeführt.
Ja, und er hat es ja bewusst gemacht. Also das ist, finde ich, schon auch wichtig. Auch wenn man den Vorsatz nicht hat und nicht beweisen kann. Aber es war ja nichts, was versehentlich passiert ist. Offensichtlich.
Mhm. Ja. Also,
wie es dann genau dahin kam, übers Knie, von hinten über die Schulter mit einer dreifachen Drehung, Pirouette, keine Ahnung, etc. pp., kann dann irgendwie, finde ich, am Ende des Tages auch dahin stehen. Ich finde halt, er hat auch relativ wenig zu seiner Verteidigung da vorgetragen, muss ich sagen.
Das stimmt. Er hat sich rein auf den Standpunkt zurückgezogen, ich weiß es nicht, kann mich nicht mehr erinnern. Und das, was ihr da vortragt, das reicht ja wohl nicht. Ne? Das war seine Verteidigungsstrategie.
Genau.
Und man kann das auf jeden Fall so sehen, wie du das jetzt auch siehst. Ne? Also jemand, der so ein Messer da einfach unstreitig in Halsnähe hält, das ist schon sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt ein absoluter Zufall war. Das LAG hat trotzdem auch die Berufung zurückgewiesen und hat gesagt, nee, das reicht mir nicht, die Kündigung ist unwirksam.
Hättet den erstmal abmahnen müssen vielleicht auch.
Ganz genau, also die haben gesagt und am Ende, wenn man das so als Experte liest und bewertet, dann ist vieles, was da drin steht, auch eigentlich eine ziemliche, ja, Watschen für den Arbeitgeber und dessen rechtliche Vertretung. Weil das Gericht sagt, die Bedrohung eines Arbeitskollegen oder einer Arbeitskollegin mit einem Messer ist natürlich ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung. Absolut. Also da brauchen wir auch nicht über eine ordentliche Kündigung reden. Das ist ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung. Aber eine Bedrohung setzt halt auch voraus, dass man jemanden bedrohen will, dass es einem darauf ankommt. Und das sei hier, wie das Arbeitsgericht schon gesagt hat, nicht erfüllt. Da man diesen Vorsatz eben nicht wirklich konkret dargelegt und nachgewiesen habe und eine Bedrohungsabsicht halt aus dem Gesamtverhalten jetzt auch nicht erkennbar sei. Ja, der hat das Messer dahin gehalten, sie hat gesagt, nimm's weg, hat das weggenommen und auch nicht weiter reagiert. So, also da sei jetzt nicht unbedingt erkennbar, dass es ihm um die Bedrohung gegangen sei. Und man könne zumindest nicht ausschließen, dass er sich lediglich zu A umgedreht habe und dabei eben das Messer gehalten hat.
Ja.
Und weil die A ja kleiner ist als der Kläger.
Ja.
Und weil sie ja angeblich auch auf einer Palette saß und damit auch nochmal 15 cm niedriger, kann es eben auch sein, dass das Messer auf Halshöhe war, obwohl er das eigentlich auf einer ganz üblichen, niedrigeren Höhe bei sich selber gehalten hat. Und dann habe sie ihn ja aufgefordert, es wegzunehmen und er habe es auch sofort runtergenommen. Also insofern war für das Gericht nicht erkennbar, dass es eben eine gewollte Bedrohung der Frau A war. Und das Gericht sagt dann weiter, das Hantieren mit dem Messer allein, das kann zwar gut sein, dass das auch eine Pflichtverletzung ist, ne? Dass ich mit so einem Messer nicht so rumlaufen darf im Betrieb, dass das auch nur versehentlich oder zufällig in Halshöhe eines anderen Mitarbeiters landet. Aber wie du sagst, dann wäre es ja keine so schwerwiegende Pflichtverletzung, sondern wahrscheinlich nur eine einfache Pflichtverletzung, dass man es vorher hätte abmahnen müssen. Dass man eben einmal hätte sagen müssen, du darfst dein Messer nicht so unachtsam halten.
Mhm.
Wenn er bewusst und gewollt bedroht hätte, wäre es was anderes, dann hätte es keine Abmahnung gebraucht. Aber da sagt das Gericht ja eben, dafür habt ihr mir hier zu wenig vorgetragen, dass ich jetzt sehen kann,
ja, spannend,
das war absolut gewollt. Und für das andere, was vorlag, ja, da hätte es eben eine Abmahnung gebraucht. Und wo sich es dann tatsächlich aus meiner Sicht auch ein bisschen einfach gemacht hat, das LAG, ist dann das Thema Verdachtskündigung. Da haben sie dann auch irgendwie gesagt, ja, der Sachverhalt, der ist ja nicht so hinreichend aufgeklärt, diese ganzen Fragen, wo war das Messer, wie hat er sich bewegt, war das eine bewusste Bewegung Richtung Hals oder wie auch immer, das habt ihr alles nicht aufgeklärt und auch die Ernsthaftigkeit, also diesen Bedrohungsvorsatz, den habt ihr auch nicht dargelegt und deswegen reicht uns das auch für die Verdachtskündigung nicht, also wir haben hier nicht mal den Verdacht, dass das eben so eine, ja, gewollte Bedrohung vermutlich sein sollte. Und deswegen reicht es uns auch dafür nicht. Und da haben sie nochmal tatsächlich da dann nochmal den Zeitablauf herangezogen und haben gesagt, naja, man muss ja schon auch berücksichtigen, die A, die hat ja in der Situation erstmal gelacht. Ja, der hat das Messer da so gehalten, hat sie gelacht, hat gesagt, du nimm mal das Messer runtergenommen. Und dann ist die erst 2 Wochen später zum Betriebsrat gegangen und hat gesagt, übrigens, damals, der hat mich mit dem Tode bedroht. Und da sagt das Gericht eben auch, das halten wir nicht für besonders plausibel, dass jemand, der so bedroht wird und wo man eben wirklich davon ausgeht, also das war eine strafbare Bedrohung, dass derjenige erstmal oder diejenige erstmal fast 2 Wochen abwartet und ja auch in der Zeit weiter im Betrieb irgendwie ist, bevor sie dann mal irgendwie versucht, für Abhilfe zu sorgen. Und deswegen hat das Gericht eben gesagt, das reicht mir nicht und hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben und hat gesagt, ja, die Kündigung ist ebenso unwirksam. Und es gab wahnsinnig viel Kritik, hauptsächlich von Unternehmensarbeitgeberanwälten, die gesagt haben, das geht ja gar nicht. Also da braucht man sich ja jetzt irgendeine Rechtfertigung nur noch auszudenken. Und es reicht ja jetzt schon, dass man irgendwie nicht ausschließen kann, dass es vielleicht auch keine Absicht war. Dann kann man auch seinem Kollegen so ein Messer an den Hals halten. Und ein Kollege hat es dann so ein bisschen pointiert zugespitzt und hat gesagt, ja, beim ersten Mal darf man das noch, da kriegt man eine Abmahnung. Erst wenn man das zweite Mal das Messer an den Hals hält, dann muss man mit der Kündigung rechnen. Das könne ja nicht sein. Und ja, ich weiß nicht, Nadja, wenn du jetzt so diese Argumentation gehört hast, dein erster Take war ja, dass es eher schon eine wirksame Kündigung sein könnte und dass du zumindest beim Arbeitgeber bist.
Hätte ich gedacht,
Wie siehst du es jetzt nach der Begründung durch das Landesarbeitsgericht? Kannst du das nachvollziehen oder überzeugt es dich
nicht? Ein Stück weit schon. Ich glaube, ich wäre beim Ergebnis trotzdem bei der wirksamen Kündigung geblieben. Einfach erstmal vorweg, es ist immer wahnsinnig schwierig, wenn man in der Situation nicht dabei war. Ja? Also man kann sich das ja so oder so vorstellen. Und es gibt ja durchaus Lebensszenarien, in denen vielleicht auch aufgrund der Größenunterschiede und aufgrund des Bewegungsablaufs an der Heringsanlage, wie auch immer, das halt unglücklich so gelaufen sein kann. Und dass dann jemand deshalb sein Arbeitsverhältnis verlieren soll, ist auch nicht fair. Insofern muss man da wie immer genau hingucken und differenziert betrachten. Ich finde halt, was wirklich nicht zu seinen Gunsten spricht, ist, wenn es denn so war, warum hat er sich dann nicht verteidigt oder hat dann entsprechendes vorgetragen? Ja, mir ist auch klar, der Arbeitgeber möchte die Kündigung durchsetzen. Das heißt, er muss vortragen, warum die Kündigung halten soll und muss den Sachverhalt so darlegen, dass es auch hält. Andererseits denke ich mir, er hat das Messer dort gehalten. Ja? Also es kann ja, selbst wenn es so ein zufälliger Bewegungsablauf war, dann erschrickt man vielleicht und nimmt sofort wieder weg und hält es nicht noch da und wartet, bis jemand lacht und dass man aufgefordert wird, das Messer wieder wegzunehmen. Wenn man hier mit so scharfen Filetiermessern hantiert, die wirklich gefährlich sind, haben die nichts in Halshöhe zu tun. Ganz egal, wie die da hingekommen sind, die sind da nicht zu halten und dann hat man nicht zu warten, bis man aufgefordert wird, es wieder wegzunehmen. Deshalb also das LAG hat das schon, da war schon viel Schönes dabei. Lässt sich hören, kann man nachvollziehen.
Lässt sich hören.
Im Ergebnis, weiß ich nicht, bleiben bei mir doch irgendwie Fragezeichen und Zweifel zurück. Und ich hätte es jetzt auch vertretbar gefunden, wenn die Kündigung gehalten hätte, muss ich sagen.
Ja, total. Ich glaube auch, das LAG hat, um das vielleicht noch zu ergänzen, hat sogar die Verteidigungsstrategie des Klägers als plausibel bewertet. Die haben gesagt, wenn dem so ist, dass es keine Absicht war, sondern dass der sich vielleicht nur blöd umgedreht hat oder wie auch immer und gar nicht im ersten Moment ihm klar war, dass er ja dieses Messer da gerade in der Hand hält oder was auch immer, weil er schon den ganzen Tag damit gearbeitet hat, dann ist es ja auch plausibel, dass er sich überhaupt nicht erinnern kann an den Vorfall.
Ja.
Da haben die gesagt, das ist für uns auch plausibel. Das ist jetzt nicht unplausibel, dass er sagt, ja, ich kann mich da überhaupt nicht dran erinnern, weil das für ihn eben keine große Sache war. Ich bin im Ergebnis auch total hin und her gerissen, weil ich glaube schon so aus, keine Ahnung, Berufs- und Lebenserfahrung.
An Heringsanlagen mit Filetiermessern?
Ja, genau. Meine Berufs- und Lebenserfahrung mit Heringsanlagen und Filetiermessern. Nee, ich glaube, dass da schon viel dafür spricht, dass das schon mindestens mal ein absolut geschmackloser Scherz war. Und
ja,
für so einen geschmacklosen Scherz würde ich auch schon eine fristlose Kündigung wahrscheinlich durchgehen lassen und sagen, irgendwo ist die Grenze. Ne? Also wir hatten ja auch schon viele Scherze in unseren Fällen von Feuerwerkskörpern im Toilettenhaus und was weiß ich was.
Aus eingehängten Genitalien in Getränkebechern, da verfolgen mich immer noch.
Genitalien in Getränke.
Ja. In den Träumen.
Das tut mir leid. Dass aber irgendwo so eine Grenze erreicht ist und spätestens da, wo man irgendwie ein Messer in Halshöhe hält, das ist auch kein Scherz mehr und das ist halt auch nicht witzig. Und da würde ich auch sagen, raus. Ne? Also das ist eine fristlose Kündigung für mich. Nur, ich muss auch sagen, hier in dem Fall ist es halt tatsächlich einfach handwerklich wahnsinnig, zumindest nach dem, was man aus dem Urteil entnehmen kann. Ich will da gar keine KollegInnen-Schelte betreiben, aber ich glaube, handwerklich nicht gut gemacht auf Arbeitgeberseite. Also schon der Vortrag, schon die Betriebsratsanhörung, das liest sich alles nicht wirklich rund. Und da zeigt sich einfach auch wieder, hätte man jetzt hier konkreter darlegen können, wie war es denn genau? In welcher Hand hat er das Messer gehalten? Wo haben sie gesessen? Wie hat er sich umgedreht?
Ja.
Wo war das Messer dann? Wie lange hat er es da auf der Höhe gehalten, bis sie gesagt haben, nimm's weg?
Ja.
War dem das bewusst? Hat er das Messer angeschaut und ihren Hals oder hat ihn in die Augen geschaut und hat dabei das Messer gesehen? Oder hat er das irgendwie auf Hüfthöhe hängen lassen so, ne?
Ja.
Und hat mit dem G da hinten gesprochen und ihr Hals war halt zufälligerweise in der Nähe. Das sind ja alles so Punkte, die man hätte aufklären können.
Ja, hätte man mitnehmen müssen.
Und wie man jetzt auch sieht, ja auch sollen. Also das ist wahnsinnig wichtig. Und ich erlebe es auch in der Praxis zu oft, dass dann Mandanten sagen, ja, so eine Verdachtsanhörung, das kriegen wir schon selber hin. Das ist ja nicht so schwierig. Da gehen wir halt hin und fragen, und wie war das mit dem Messer? Und dann sagt er, ja, das war mir, habe ich gesehen, der hat das Messer dahin gehalten. Und dann sagen die, prima, fertig.
Fertig.
Und es ist schon wahnsinnig wichtig in diesen Situationen, dass man zum Beispiel auch Gesprächsprotokolle anfertigt und dass man genau sagt, was hat man gefragt, was war die genaue Antwort, damit man da nicht am Ende mit irgendwie summarischen Zusammenfassungen dann irgendwie da so, ja, das war alles so und da konnte er auch nicht sich erinnern, und sondern dass man konkret auch wirklich sagt, was haben wir den gefragt, was hat er darauf konkret geahnt, was haben wir nachgefragt, und sich eben im Vorfeld auch eine Strategie für solche Befragungen überlegt. Das ist ja nichts anderes am Ende als auch beispielsweise wie bei einer Compliance-Untersuchung, die wir ja auch machen für Mandanten. Da muss man sich halt schon eine Strategie auch überlegen. Da kann man sich halt nicht hinsetzen und sagen, ja, sag mal, wie war es denn mit dem Messer? Sondern da muss man sich eben wirklich überlegen, wie man da diese Fragen kaskadenartig ablaufen lässt, um eben vielleicht mit offenen Fragen anzufangen und dann aber eben auch nochmal sehr konkret zu werden und sehr spezifisch rauszufinden. Und das gilt halt nicht nur bei dem vermeintlichen Täter, sprich zu kündigenden Mitarbeiter, sondern auch bei den Zeugen, dass man eben auch da wirklich konkret nachfragt und sagt, ja, ne, was war denn das für ein Messer? Wie hat er es genau? Wo? Wie war es? Und das fehlt hier tatsächlich im Vortrag.
Ja, das stimmt.
Und da muss ich am Ende sagen, kann ich das Gericht schon ein Stück weit verstehen, dass die sagen, also wer so schlampig vorträgt, ne, dass da eben einfach nur ein Messer gehalten wurde, ohne irgendwie diese ganzen Details zu liefern, der darf sich zumindest nicht beschweren, dass ein Gericht am Ende sagt,
wenn es dann
also
nicht funktioniert.
So ganz ausschließen kann ich jetzt nicht, dass es vielleicht auch anders gewesen sein könnte. Und da hättet ihr einfach ein bisschen konkreter werden müssen, ne?
Ja. Also umso schöner in Anführungsstrichen, dass es jetzt so ein plastischer Fall ist, weil er ja so drastisch ist. Man hört, okay, rumgefuchtelt mit Messer in Halshöhe, da denkt man ja sofort, oh Gott, das muss ja, also wenn das nicht reicht, was braucht man denn dann noch? Und wahrscheinlich ist es in der Sache gut, dass es so ein plastischer Fall ist, weil man es dann eindringlicher im Kopf behält, dass es umso wichtiger ist, dann entsprechend vorzutragen und auf die Details zu achten und den Sachverhalt wirklich konkret zu machen, damit einem genau sowas halt einfach nicht passiert. Also insofern ein Fall mit Aha- und Obacht-Erlebnis.
Ja, deswegen habe ich den Fall auch mitgebracht. Damit wären wir doch am Ende, aber ich fand das interessant, weil es auch auf so viel Kritik gestoßen ist.
Das glaube ich.
Dass man eben wirklich sagen muss, also ja, natürlich ist das gefährlich und natürlich glaube ich am Ende auch, dass der das wahrscheinlich mit Absicht gemacht hat. Aber da ist eben die Frage, reicht das dann halt aus, wenn ich in dem Bereich bin, Verdacht, wahrscheinlich hat das gemacht, muss ich dann nicht eben auch gerade sehr konkret werden? Und ich glaube, das ist tatsächlich...
Ist ja schon fast in dubio pro reo hier.
Ja, so ein bisschen ist es ja so, ne, dass die Verdachtskündigung ist ja eh umstritten gewesen beim Fall Emily damals, der Kassiererin mit dem Pfandbon. Ob das überhaupt zulässig ist, eine Verdachtskündigung, die zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses und damit ja auch zum Verlust der Existenzgrundlage führt, oder ob man nicht eben immer die Tat nachweisen muss oder sonst reicht es halt nicht. Mhm. Und da haben ja die Arbeitsgerichte auch sehr dafür gekämpft, die Verdachtskündigung aufrechtzuerhalten. Und dann ist die aber natürlich schon mit gewissen Hürden verbunden, dass man auch sagt, ja, also da reicht jetzt auch nicht jeder Verdacht, sondern ich muss halt vor allen Dingen gründlich aufklären. Und das würde ich sagen, nach dem, was man da lesen kann, hat der Arbeitgeber halt nicht gründlich genug getan. Das hätte er gründlicher machen können. Und deswegen glaube ich, ist es genauso, wie du sagst, Nadja, das ist einfach ein gutes Beispiel für alle Praktiker, in solchen Situationen zu sagen, ja, Obacht, ne? Also bloß weil das jetzt so besonders gefährlich war, kann ich nicht jetzt nur so mal oberflächlich aufklären, ob das Messer da wohl irgendwie war, sondern ich muss das genauso sorgfältig im Detail klären, wie bei allen anderen, vielleicht komplexeren Geschichten auch. Und das ist hier halt einfach nicht passiert. Und deswegen, glaube ich, kann sich der Arbeitgeber hier nicht beschweren, auch wenn es vielleicht vom Bauchgefühl her die falsche Entscheidung ist. Aber das hätte man sich eben wahrscheinlich alles ersparen können als Arbeitgeber, wenn man es sauber gemacht hätte.
Absolut. Man denkt halt immer so, ja, wenn Leib und Leben in Gefahr ist, ist es ja irgendwie auch gleich viel drastischer wie in Anführungsstrichen jetzt bloß Vermögenswerte. Also sprich Pfandbon gegen versehentlich aufgeschlitzten Halsschlagader ist wahrscheinlich, ja, in der Abwägung vielleicht dann das eine doch ein bisschen dramatischer als das andere. Aber insofern ein sehr schöner Fall, um das nochmal zu verdeutlichen und den ZuhörerInnen nochmal das dicke, fette Obacht mitzugeben.
Ich bin mir auch sicher, wenn die Kehle aufgeschlitzt gewesen wäre, wäre die Entscheidung anders ausgegangen. Aber ja, so ist halt nichts passiert, hat er halt wirklich nochmal Glück gehabt.
Glück gehabt,
genau. Aber damit wären wir zum Ende gekommen des Ganzen und würde es quasi dir zustehen, Nadja, dann nochmal auf die Feedback-Möglichkeiten hinzuweisen, wenn du magst.
Na klar, unbedingt, liebe ZuhörerInnen. Wir sind brennend dran interessiert zu erfahren, was eine Heringsanlage ist und ob es irgendjemanden da draußen gibt, der Erfahrungen damit hat. Das heißt, wenn ihr da Aufklärungsarbeit leisten könnt, dann freuen wir uns wahnsinnig über eine E-Mail an podcast@lutzabel.com. Es werden auch nicht nur Informationen zur Heringsanlage gern entgegengenommen, sondern natürlich auch sämtliches Feedback zu unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, natürlich auch jederzeit über Anregungen für neue Geschichten und über Fälle, die uns vielleicht entgangen sein mögen, die unbedingt berichtenswert sind. Das heißt, immer her damit. Und insofern freue ich mich, dass wir da auch die 25. Folge des Podcasts mit diesem interessanten Fall füllen konnten. In der Tat wirklich bemerkenswert. Und vielen Dank, Henning, dass du den Fall ausgesucht hast, mitgebracht hast und dass wir ihn hier besprochen haben. Und ja, also wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich sagen, bleibt uns an der Stelle nur noch, allen ZuhörerInnen alles Gute zu wünschen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört beim nächsten Mal Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Bis dahin alles Gute. Tschüssi.
So ist es. Bis dann. Ciao.